True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 77. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und in gruselige Gefilde geht es nur gemeinsam mit Hubertus.
Hallo.
Die Zahl 7 im Doppelpack, wir starten gleich mit ganz viel Symbolik, denn es geht um Übernatürliches. Eigentlich ist ja gerade keine typische Gruselzeit, außer für arme Personen wie dich, Hubertus, die eigentlich schon seit Wochen und Monaten mit Allergie zu kämpfen haben. Aber wir haben uns gedacht, warum bis Oktober warten? Lass uns heute über Schaurige sprechen. Und zuerst im Programm haben wir Updates zum Gruseln.
Ich sag mal, ein netter Sprung, den du vom Heuschnupfen zum Gruseln spannst, zum Oktober und Halloween und wieder zurück. Ich lass dir das mal durchgehen.
Ich glaube, ich habe alles dabei, was wir zum Intro brauchen heute.
Wir haben ein paar Mails bekommen und da wurde uns, und das ist tatsächlich ein wenig gruselig, da wurden wir hingewiesen von euch, vielen Dank für den Hinweis, auf Kapitelmarken, die Spotify wohl einfügt und dass da wohl auch Rechtschreibfehler drin sein können oder dass der Kontext fraglich ist. Das kommt, weil wir die gar nicht selber gesetzt haben, diese Kapitelmarken. Das ist wieder mal eine neue automatische Funktion von Spotify und der Haken ist, wir wussten halt nichts davon.
Again. Das ist uns ja schon mal passiert, damals bei den Kommentaren. Auch da wurde uns gesagt, hey, wir haben da was geschrieben und ihr habt da nie drauf geantwortet. Und wir waren total irritiert und wussten gar nicht, worum es geht. Aber ja, auch das war irgendwie eine neue Funktion, zu der wir keine Info bekommen haben. Die hat dann plötzlich existiert. Das heißt, wir sind jetzt schon dem Ganzen auf der Spur. Zugestimmt haben wir nicht, dass wir das irgendwie bei unserem Podcast einfügen wollen, weil wir haben ja ganz viele Folgen, wo auch händische Kapitelmarken gesetzt sind. Aber insofern umso mehr danke für den Hinweis. Jetzt können wir damit arbeiten, jetzt wissen wir, dass das existiert und wir bemühen uns darum, dass das nicht mehr automatisch eingefügt wird.
Ich habe die Funktion einfach deaktiviert.
Ach, du hast das schon gelöst.
Ja, wo kommen wir denn dahin?
Das ist ja wie Zauberei.
Der hat dir jetzt gefallen. So, jetzt aber gut. Also, die Recherche zu diesem Fall, den Fall, den wir heute besprechen, der hat nämlich mit einer Frage begonnen. Katharina hat einen Podcast über den Fall, vielleicht kennt ihr den, der Anneliese Michel gehört. Ein sehr bekannter Exorzismus war das in Deutschland. Beziehungsweise müsste man eigentlich sagen, es sind genauer 67 Exorzismen. Anneliese litt an Anfällen und da sie aus einem sehr religiösen Elternhaus stammte, glaubte die Familie schnell an eine Besessenheit. Die Dämonen sollten ausgetrieben werden und das Ganze führte dazu, dass sie 1976 an Unterernährung starb. Da war sie 23 Jahre alt.
Und was mir dabei so im Gedächtnis geblieben ist, waren einfach die Geräusche, weil die Exorzismen wurden teilweise aufgenommen. Das könnt ihr auch einfach so online finden. Da spricht sie erst normal und wechselt dann in die Dämonenstimme. Und das ist einfach extrem eindrücklich. Und ja auch die Vorlage zum Beispiel für den Film Der Exorzismus der Emily Rose. Und so sind wir kleben geblieben, bin ich kleben geblieben, habe Hubertus mit angeklebt und habe gesagt, hey, gibt es sowas irgendwie auch hier?
Wir haben ja schon öfter über Hexen, Zauberer und Wunderheiler gesprochen. Und was wir uns gefragt hatten, welche Exorzismusfälle gibt es eigentlich in Österreich? Das hat uns mal wieder in ein Rabbit Hole geführt, vor allem Katharina, muss man an der Stelle sagen. Aus dem sind zwei Fälle entsprungen, die sehr direkt miteinander zusammenhängen. Und wie weitreichend die Ereignisse waren, die wir euch in zwei Folgen nun schildern wollen, das war uns am Anfang noch gar nicht so klar.
Denn im 18. Jahrhundert änderten sich alte Vorstellungen von Hexen, Dämonen und dem Übernatürlichen. Aufklärung und Wissenschaft waren auf dem Vormarsch, aber nicht überall. Vor allem am Land blieben die traditionellen Geschichten bestehen und sorgten mitunter für große Aufregung. So etwa an den Höfen zweier Familien in Bratz. Mit diesen Geschehnissen beschäftigen wir uns heute in Hexen in Vorarlberg.
Im 18. Jahrhundert lebten in der Gemeinde Sonntag in Blumeneck zwei Brüder, Michael und Josef Müller. Wie es der Zufall wollte, heirateten beide nach Bratz ein und wurden dort zu geachteten Mitgliedern der Gemeinde. Michael Müller heiratete am 16. Jänner 1735 Agatha Grassin. 8 Jahre später vermählte sich Josef Müller mit Anna Maria Gassnerin. Doch die Dorfromantik findet mit dieser Schilderung bereits ihr Ende. Michael und Agatha verbrachten nämlich leider nur wenige unbeschwerte Ehejahre. Obwohl sie sparsam und fleißig waren, verloren sie einen Großteil ihres Vermögens, denn etwas ging um an ihrem Hof. Über den Zeitraum von 12 bis 14 Jahren schienen sie wie vom Pech verfolgt zu sein.
Agatha Grassin kam nächstens überraschend ein grausamer Nebel und Dunkelheit vor die Augen, und ihr wurde derart zumute, dass sie jeden Moment meinte, den Verstand völlig zu verlieren. Bei Tag hörte sie im Haus herum manchmal ein solches Gerümpel, als wann es alles unter und über sich werfete.
Wie die Mutter wurden auch die Kinder unruhig. Egal ob Tag oder Nacht, sie jammerten und sahen wunderliche Dinge. Einen schwarzen Vogel oder eine dunkle Gestalt, gewisse Tiere, die sie plagten. Manchmal hatten sie das Gefühl, als würde ihnen jemand ins Ohr pusten. Die Vorgänge am Hof hatten auch körperliche Auswirkungen. Die Kinder wurden oft katatonisch, starrten nur so vor sich hin. Es war teilweise offenbar so schlimm, dass man glaubte, sie werden gleich dahinfahren. Die Eltern waren überfordert. Sie wussten nicht, was da gerade in ihrer Familie vor sich ging. Meist ließen sie die Kinder erst einmal ein wenig ruhen, um zu sehen, ob sie vielleicht krank geworden waren und sich bald auch eindeutige Symptome zeigen würden. Doch es besserte sich nicht. Also suchten die Gläubigen Rat bei Geistlichen. Die segneten die Kinder. Auch wurden ihnen Mittel verabreicht, die zumindest kurzzeitig den Zustand aufheben konnten. Doch vor allem nachts begannen die Kleinen oft fürchterlich zu schreien. Familie Müller hatte einmal 9 Kinder gehabt. 4 waren im Laufe der Jahre bereits gestorben. 1750 blieben ihnen somit noch 5. Es gibt keine öffentliche Information darüber, wie alt die einzelnen Kinder waren. Eine Angabe im Stammbaum verortet die Geburt einer ersten Tochter auf das Jahr 1738, 3 Jahre nach der Hochzeit. So können wir uns bis zum Stichdatum 1750 und 9 Kindern in dieser Zeit zumindest annähern. Alle 5 Kinder waren, mal mehr, mal weniger, auf seltsame Weise kränklich. Ein eigentlich gesundes 3-Jähriges konnte auf einmal weder gehen noch stehen. Das Unglück am Hofe der Müllers machte auch vor anderen Bereichen nicht Halt. Rinder, vor allem aber Schafe, schlugen ihre Köpfe an die Wand oder auf den Boden. Auch kam es Jahr für Jahr vor, dass sie nicht richtig fraßen. Sie bekamen genug zu essen und sahen trotzdem ausgezehrt und schwach aus. Manche konnten nicht mehr aufstehen, um zum Futter zu kommen, andere starben. Michael Müller holte dafür wieder geistlichen Beistand. Kurz nach einer Aussegnung des Stalls soll ihm allerdings auch sein Transportross gestorben sein. Es brach tot unter einer Ladung zusammen und war nicht mehr hin oder her zu bewegen. Die Kühe gaben oft wenig Milch, und wenn sie viel gaben, passierte es, dass diese schnell dick und sauer wurde. Es war wie verhext.
Auch bei Josef Müller und seiner Frau Anna Maria Gassnerin zog schnell nach der Hochzeit das Unglück mit ein. Wie bei seinem Bruder gab das Vieh zu wenig Milch und starb. Erst machte er sein Personal dafür verantwortlich. Aber als er sich selbst um die Tiere kümmerte, sah er, dass es nicht an ihnen lag. Irgendwas ging nicht mit rechten Dingen zu. Kaufte er die schönste und stärkste Milchkuh, gab sie bei ihm am Hof kaum noch Milch und wehrte sich gegen das Melken. Gab er sie wieder weg, war es, als hätte es die Anomalie am Hof nie gegeben. So ließ er auch den Stall aussegnen, ohne Resultat. An einem Sonntag im August ging Anna Maria zur Kirche. Als sie zurückkam, schmerzten ihr alle Glieder und sie begann zu zittern. Ein Pfarrer kam, um sie zu benedizieren, also ebenfalls zu segnen. Das half für den Moment. Auch bei ihren kleinen Kindern, die zeitweise nicht mehr genug Kraft hatten, um gestillt zu werden. Beim Vater Josef äußerten sich die Geschehnisse darin, dass er eines Tages einen bösen Fuß hatte. Er ging zum Barbier, der ihm aber mit seinen Arzneien nicht helfen konnte. Eine geweihte Ausräucherung machte sein Leiden schließlich erträglicher. Das Wunderliche war, so ging es nur den Müllers. In ganz Bratz hatte niemand auch nur annähernd dasselbe Problem. Auch fiel auf, dass die Tiere immer gleich versorgt wurden und trotzdem immer wieder die genannten Episoden auftraten, in denen sie plötzlich wenig oder kaum Ertrag brachten oder krank wurden. Die Familie wandte sich an Christian Freitag, den Pfarrer von Bratz, und die Kapuziner in Bludenz. Wieder mit nur kurzfristigem Resultat. So kam man zu dem Schluss, das Ganze müsse eine metaphysische Ursache haben und war überzeugt, dass die Ehelüd dergleichen Übel und Drangsalen von bösen zauberischen Leuten zu erdulden hätten. Dafür sprach auch, dass das Unheil sich auf die Brüder zu verteilen schien. Sie halfen einander und das Unglück ließ vom einen ab, wenn es den anderen gerade mit voller Wucht traf. So entstand der Eindruck, es müsse dieselbe Quelle des Unheils hinter allem stecken. Unter Verdacht geriet eine Frau namens Elisabetha Grassin, die Cousine der Agatha Grassin. Sie war schon seit vielen Jahren verschrien, denn auch ihr mittlerweile verstorbener Mann Franz Grass hatte einige Leiden erdulden müssen.
In Vorarlberg wurden in den 1750er Jahren keine Hexenprozesse alten Stils mehr geführt, wie es heißt. Bereits Jahrzehnte zuvor hatte das Zeitalter der Aufklärung begonnen, sich hier seinen Weg zu bahnen und damit eine Rationalisierung und Humanisierung vorangetrieben. Es kam zu einer völligen Veränderung der gedanklichen, der weltanschaulichen Prämissen, heißt es in den Bludenzer Geschichtsblättern. Doch wie so oft ließen sich Aberglaube und fest verankerte Vorstellungen nicht vollends umwerfen. 1740 kam Maria Theresia an die Macht. Sie sah den Hexenglauben eher als Konsequenz von Unwissenheit und verfügte, dass ihr alle Akten zu Hexerei und Zauberprozessen vorgelegt werden sollten. Dadurch wurden diese Praktiken zunehmend eingeschränkt. Die Vorgabe führte tatsächlich dazu, dass eine gewisse Behutsamkeit bei Inquisitionen vorherrschte. Man hielt fest, dass keine wahren Zauberer, Hexenmeister oder Hexen entdeckt wurden, nur andere Laster wie Betrug, die zu dieser Interpretation führen konnten. Dennoch blieb der Tatbestand an sich noch bis ins ausgehende 18. Jahrhundert in der österreichischen Strafgesetzgebung vorhanden. Die Existenz von Übernatürlichem wurde nach wie vor für möglich gehalten, seine Auswüchse aber eingedämmt. 1776 schaffte Maria Theresia etwa die peinliche Befragung ab, also die Folter, die oft in Hexenprozessen angewandt wurde. Doch in der Gedankenwelt der Bevölkerung waren die religiösen Grundannahmen und eine magische Weltanschauung noch immer vorhanden. Vor allem Menschen am Land und viele Priester hielten am traditionellen Glauben an böse Mächte fest. Für die Kirche ging es dabei um die Glaubwürdigkeit der scholastischen Theologie, die Glauben und kirchliche Lehre logisch begründen wollte. Und so bemühten sich viele Geistliche, die Gedankenwelt am Leben zu halten. Wenn man so will, wirkten sie damit aktiv an der Verbreitung des Hexenglaubens mit.
Fast jedes Kloster hatte einen sogenannten Hexenpater, bei dem man sich Rat und Schutzmittel zu holen pflegte.
Kontrolle ist hierbei allerdings ein wichtiges Stichwort. Denn natürlich sollte im Sinne des Glaubens kein Unfug getrieben werden. So gab und gibt es zum Beispiel für Exorzismen Abläufe und Vorgaben, auch und vor allem von Seiten der Kirche. Zeitlich befinden wir uns mit der Familie Müller aber noch vor den größeren geschilderten Umbrüchen. Wir haben es mit einer Familie zu tun, die hilflos dabei zusehen musste, wie ihr Wohlstand, ihr Vieh, ihre Angehörigen von etwas für sie Unerklärlichem angegriffen wurde. Sie sind religiös geprägt und nichts, was an technischen oder medizinischen Mitteln verfügbar ist, kann ihnen helfen. Nun ist von bösen, zauberischen Leuten die Rede und damit geht es zurück in die Geschichte.
Elisabetha Grassin stand also im Verdacht, den Müllers Schaden zuzufügen. Und zwar nicht nur einer Person, sondern beiden Familien und sogar den ganzen Höfen. Solche Beschuldigungen gingen oft auch von religiöser Seite aus.
Immer wieder gehen den Verleumdern und Schwätzern Geistliche und Kleriker mit schlechtem Beispiel voran. Als allererste fangen sie an zu schreien, es sei kein Zweifel, das komme nur von den Hexen her. Und dann, damit es nur den Anschein habe, als ob sie gar nichts wüssten und könnten, dann lesen sie Exorzismen.
Das schrieb der Jesuit Friedrich von Speer 1631 in seiner berühmten Cautio Criminalis. Die deutliche Kritik zeigt sich auch im Untertitel des Werkes. Rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse. Im Falle Müller waren es vor allem zwei Männer, die Elisabetha im Auge behielten. Der Bludenzer Kapuzinerpater Raphael Adankt stand im Austausch mit dem Bratzer Pfarrer Freitag und berichtete ihm von seinen Bemühungen, Familie Müller zu helfen. Christian Freitag sagte, man könne kaum etwas tun, denn unter seinen Schäflein im Dorf gäbe es einen Wolf, der schon vor vielen Jahren angekündigt hätte, dass er anderen großen Schaden entsprechend seiner eigenen Erfahrung zufügen würde. Und er riet dem Pater, diesem Wolf die Haut abzuziehen. Freitag hatte bereits mit Elisabetha gesprochen. Nicht nur das, er hatte sie vor einiger Zeit sogar so weit gebracht, zuzugeben, dass sie eine Hexe war. Als Beweis händigte sie ihm einen Besen und zwei Salben aus, die im Pfarrhof verbrannt werden sollten. Damit hatte sie sich vom Hexenwesen losgesagt. Vermutlich ein Versuch, vor weiteren Beschuldigungen verschont zu bleiben. Es ist davon auszugehen, dass Pfarrer Freitag mit seinem Wolfsgleichnis auf Elisabetha abzielte. Im Ort dachten längst nicht alle, dass sie böse war. Ein Messner gab später zu Protokoll, dass es doch viel zur Meinung beigetragen hatte, dass Freitag sie einmal ganz offiziell in den Pfarrhof vor den Benediktinerpater Adankt rufen ließ, um eine sogenannte Examination, eine Befragung vorzunehmen. Das war vermutlich 1748. Ab dann wird das Nachvollziehen schwieriger. Denn es gibt zwei Versionen von dem, was danach geschah.
Pater Raphael Adankt kam seiner Aufgabe nur mit sehr großen Bedenken nach, wie er rund um die Ereignisse schriftlich erklärte. Auf Geheiß des Pfarrers hätte er Elisabetha Grassin auf das Schärfigste zu examinieren. Dabei erzählte sie auch ihm, dass sie zwar einmal eine Hexe gewesen sei, aber dann ja all ihr Zauberwerk übergeben hätte, nun sei sie keine mehr. Infolgedessen hätte Adankt sie als ganz unschuldig empfunden und allzeit für eine ehrliche und dem äußerlichen Ansehen nach für eine andächtige Person gehalten und nicht den mündesten Argwohn von ihr geschöpft. Daher zeigte er sich auch bereit, alle ehrenrührigen Aussagen zu widerrufen und wiederholt zu versichern, Elisabetha Grassin sei keine Hexe. Kurz nach der Befragung war Agatha Grassin bei ihm vorstellig geworden, die Frau von Michael Müller. Sie wäre verzweifelt gewesen und wollte unter Tränen wissen, was bei der Befragung herausgekommen war. Das hätte Adankt ihr auch erzählt, aber dabei erwähnt, sie solle den Argwohn ablegen, dann würden auch die seltsamen Geschehnisse aufhören. Diese Formulierung ist bemerkenswert, denn dadurch deutet er an, dass Unheil wäre, in ihr selbst zu suchen. Allerdings wird auch klar, dass Pater Adankt mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben wollte. Zum Zeitpunkt seiner Rechtfertigung hatte er Bludenz bereits verlassen und war nach Stühlingen in Baden gereist. Am 22. April 1750 verfasst er dort seine ausführliche Stellungnahme. Aus dem Text liest sich auch einiges Selbstmitleid heraus. Alles, was er für sein Tun bekommen hätte, wäre Teufelsdank. Schließlich wusste der Bratzer Pfarrer mehr zu Elisabethas Hexentum und der Historie. Das hatte erdankt auch Michael Müller gesagt, als dieser eine Anzeige machen wollte. Bezüglich der Aussagekraft kann zumindest festgehalten werden, hätte es sich so zugetragen, wäre die Sache vermutlich schnell erledigt gewesen.
Raphael Adankt hatte sich also aus der Affäre gezogen. Seine Schilderungen der ehrbaren Absicht standen gegen die Aussagen von Michael Müller und Agatha Grassin. Die beiden sollten später zu Protokoll geben, Adankt hätte bereits vor der Befragung im Kirchhof zu Agatha gesagt, Elisabetha sei eine Quelle des Elends. Die Betroffene könne ihr das Versprechen abnehmen, sie nicht mehr zu schädigen. Das Gespräch solle unter vier Augen stattfinden. Laut Adankt war sein Tun in bester Absicht geschehen. Durch seinen Rat provozierte er allerdings ein Gespräch der Frauen über die Vorgänge am Müllerhof. Es widerspricht außerdem seiner Version, er hielte Elisabetha für unschuldig. Die Befragung im Pfarrhof war nicht öffentlich, aber trotzdem für alle ersichtlich gewesen. Das trug zu einem negativen Bild in der Gemeinschaft bei. Zudem rissen die Unglücke bei den Müllers danach nicht ab. Deshalb wollten sie Elisabetha bei sich zum Gespräch bitten. Als das nicht gelang, sprach Agatha Grassin ihre Cousine beim Kirchgang an. Emotional beschuldigte sie sie, schuld an ihrem Übel zu sein. Dabei bezeichnete sie sie als schlechten Menschen, sie sei ihrer eigenen Seele Feind und spotte über die Freund und Verwandtschaft. Sie solle sie und die Kinder und das Vieh in Ruhe lassen und auch die Milch nicht mehr sauer machen. So konfrontiert verteidigte Elisabetha Grassin sich. Sie sei nicht dafür verantwortlich und der Pfarrer habe sie in Verruf gebracht. Was sie nicht wusste war, dass Agatha in diesem Moment auf besondere Zeichen achtete. Denn Pater Adankt hatte ihr wohl gesagt, dass Elisabetha durch die Vorwürfe erröten werde. Durch ihre Fähigkeit würde sie nämlich alles mitbekommen, was Bauersfrau und Pfarrer miteinander sprachen. Würde sie nicht erröten, wäre der Beweis noch klarer. Dann hätte sie sich vorbereitet, weil sie wüsste, was bei der Konfrontation von ihr erwartet wird. Agatha erging sich also in weiteren Ausführungen, bis Elisabetha schließlich klar sagte, sie wolle Agatha nichts mehr tun und ihr persönlich die Hand reichte. Agatha allerdings konnte das Thema nicht ablegen und die Frauen diskutierten weiter, bis Elisabetha schließlich fragte, wer ihr das eigentlich angehängt hatte. Ihre Cousine wollte Pater Adankt nicht verraten, also behauptete sie, ihr Mann sei weit weg gewesen und da habe ihm ein Pater einen Spiegel gezeigt, in dem die Beschuldigte zu sehen gewesen war. Vielleicht ahnte Elisabetha an diesem Punkt, dass sich an ihrer Situation nichts ändern würde. Vielleicht hatte sie einfach hören wollen, dass Adankt die Wurzel des Übels und der Beschuldigungen war. Jedenfalls fühlte sich das Ehepaar noch immer bedroht und sprach auch Elisabethas Schwester darauf an. Die Beschuldigte beschloss, sich zu wehren.
Im Sommer 1750 reichte Elisabetha Grassin Anzeige beim Vogteiamtsverwalter in Bludenz ein. Als der Bratzer Pfarrer von ihrem Vorhaben hörte, ließ er ihr mitteilen, sie solle sich zurückhalten. Doch sie ließ sich nicht einschüchtern. Alles, was sie hatte, wollte sie aufwenden, um ihre Ehre wiederherzustellen. Die Eheleute Müller-Grass ahnten natürlich, worum es ging, und gaben vor Gericht an, nur Gutes über die Klägerin zu wissen. Diese drängte auf einen öffentlichen Widerruf, zu dem sich Müller aber nicht bereit erklärte. Pater Adankt wurde ihr wiederum zu Verhängnis. Angeblich fanden sich in seinem Bericht viele Bedenklichkeiten kontra diese Grassin, und es war klar, dass dem Michael Müller und dessen Ehewirtin am Leib und Gut vieler Schaden beschert sei. Der Verwalter bereitete daraufhin einen Prozess vor, aber nicht wegen Ehrenbeleidigung, sondern einen Hexenprozess. Der Ablauf sah vor, dass es zuerst zum Processum Informativum kam, der Erhebung, danach zur Auswertung der Indizien und dem Übergang zur Kaptur, Gefangennahme, bevor die Spezialinquisition wieder die Grassin beginnen würde. Um sich abzusichern, sandte der Verwalter die Akten am 31. Juli 1750 an den Lehensinhaber von Bludenz und Sonnenberg, damit dieser ein Rechtsgutachten einholen konnte. Dieses wurde am 7. September retourniert. Darin begrüßte der Regimentsadvokat namens Dr. Stöckel grundsätzlich das Vorgehen, da in punctu magiae, also in einer der größten Lastertaten, alles auf das genaueste ex officio nachzuforschen sei, damit dergleichen Untaten zum größten Nachteil des gemeinen Wesens nicht ungestraft bleiben. Dennoch sei das Verfahren gegen Elisabetha Grassin einzustellen, da Adank doch selbst anerkannt hatte, dass die Frau unschuldig war. Dass sein Bericht angeblich der Beweis für ihre Schuld war, widersprach sich. Zudem sprach man bereits darüber, ein Geistlicher hätte die Gerüchte über ihre Schuld verbreitet. Das könne ein Ärgernis bedeuten, wenn der Prozess voranschreite. Man solle die Beklagte einfach im Auge behalten. Zwar gab es noch eine Untersuchung im Stillen, um vielleicht doch etwas Bedenkliches zutage zu fördern, doch als am 14. Oktober 1750 festgehalten wurde, dass es nichts gab, war die Verhandlung vom Tisch. Elisabetha hatte gewonnen. Ihre Ehre stellte das aber nicht gänzlich wieder her. Der Bratzer Pfarrer Freitag weigerte sich, seine üble Nachrede zu widerrufen. Am 19. Jänner 1751 schrieb er sogar an den Vogteiamtsverwalter und wann wieder verhoffen der Befehl dazu solle in der Kirche verlesen werden, so sag ich auch öffentlich in der Kirche, wer sie seie. Elisabetha Grassin verstarb am 23. Oktober 1754 mit 55 Jahren. Sie erhielt vom Pfarrer keine Sterbesakramente.
Mit all diesen Geschehnissen wurde ein Hexenprozess verhindert. Es wäre der letzte in Österreich gewesen. Denn davor gab es zuletzt einen in Salzburg. 1750 hatte man eine Dienstmagd namens Maria Power wegen Hexerei angeklagt und letztlich auch hingerichtet.
Im Gedächtnis geblieben sind euch aus demselben Bundesland vielleicht die Prozesse um den Zauberer Jackel oder auch die Salzburger Zauberbubenprozesse. Das war zwischen 1677, das war zwischen 1675 und 1690.
Elisabeth Pleinacher, ebenfalls ein Hexenfall, den wir schon behandelt haben, wurde 1583 in Wien hingerichtet, nachdem man sie zuvor zu einem Geständnis gezwungen hatte. Sie stammte aus Niederösterreich. Die letzten beiden Geschehnisse könnt ihr in Episode Hexenwahn Nummer 20 und der berüchtigte Zauberer Jackel Nummer 45 im Detail nachhören. Was ist dir also passiert? Gab es Hexerei? Ich fühle mich ein bisschen wie bei X-Faktor das Unfassbare.
Das wäre auch mein erster Punkt, mit dem ich eingestiegen wäre. Wir können natürlich nichts sagen, nichts auflösen. Du weißt ja, dass mich das immer stört. Oder wir haben darüber schon mehrfach gesprochen.
Ja.
Hast du denn eine Theorie?
Ich möchte erstmal sagen, hiermit kommen wir natürlich zum Meinungspart mit der großen Frage, was ist 1754 wirklich passiert? Und es ist leider tatsächlich so, wir haben keine Aussage dazu. Wir haben natürlich viel Aberglauben. Glauben, Aberglauben, der hier herumschwirrt. Und man kann sich natürlich damit befassen, gibt es irgendwie im Tierreich irgendwelche Erkrankungen, die dazu führen, dass die Tiere ihren Kopf an die Wand hauen und so weiter. Aber wenn man sich überlegt, und das ist ja auch mit das Intro gewesen, dass vor allem die Leute am Land diesen Vorstellungen noch länger zugetan waren, und man überlegt sich, was alles dran hängt, dass das ganze Leben darauf basiert, dass man zum Beispiel den Jahreszeiten unterworfen ist und solche Geschichten, dann kann ich rückblickend schon verstehen, dass man sich erhofft hat, eine übernatürliche Erklärung dafür zu finden, wenn man keine andere parat hatte.
Ja, ich glaube schon, dass es wichtig, dass es okay gewesen wäre, wenn sie eine Erklärung hätten. Aber sie hatten halt keinen. Also ich glaube, es geht gar nicht darum, welche Art Erklärung sie bevorzugt hätten. Sie wollten einfach irgendeine haben. Das geht uns ja, ich meine, genau das Gleiche habe ich ja gerade gesagt. Man hat einfach als Mensch das Bedürfnis, Dinge erklären zu können, Dinge einordnen zu können. das berühmte Schubladendenken, was ja auch nicht nur negativ, sondern auch gut sein kann, damit wir wissen, wo können wir bestimmte Sachverhalte in dem Fall denn verorten. Interessant ist ja auch, dass mit der Krankheit, vor allem bei Tieren, schwierig, weil es hat ja dann auch die Menschen betroffen. Und der Punkt ist ja, dass es über lange Zeit ging. Es kam ja nicht einmal vor, sondern es kam ja immer wieder vor.
Wir können wirklich nur raten. Was mir als erstes in den Sinn kam, war, ob nicht vielleicht, keine Ahnung, das Korn oder irgendwas, was sie gegessen haben, was sie aber auch an die Tiere verfüttert haben, irgendeinen Pilz hatte oder so. Der halt bei allen, die es gegessen haben, das ausgelöst hat. Ist natürlich auch die Frage, warum das nur bei ihnen passiert. Wenn sie zum Beispiel Selbstversorger waren, das wissen wir ja nicht, kann es eben sein, dass sie das selber angebaut haben. Das war dann irgendwie mit irgendwas besetzt oder so und sie und ihre eigenen Tiere haben das gegessen und deswegen ist es nur an ihrem Hof passiert und am Hof der verwandten Familie, mit der sie sich sicher auch ausgetauscht haben und so. Das wäre jetzt das, was ich mir als erstes überlegen könnte.
Ja, also wenn es eine, wenn man so will, natürliche Ursache war, dann muss es, wenn es ein Pilz war, kann ja gut sein, eine gute Idee, dann muss es aber etwas sein, das immer wieder dort, also das sich irgendwo festgesetzt hat. Dass das Korn meinetwegen oder was auch immer da war, immer wieder befallen hat und sie es einfach nicht gemerkt haben und was sie dann, wie du sagst, auch ausgetauscht haben mit der, wie sagt man denn, der Bruderfamilie. Es kann aber natürlich auch sein, dass dort eine Person umgeht, die denen irgendwas dort, jetzt ganz frei gesagt, um bei dem zu bleiben, ins Essen tut. Es wäre wahnsinnig interessant gewesen, wenn mit dem Ausschlussverfahren damals dort gearbeitet worden wäre, um sich diesem der Ursache anzunähern. Aber man ist halt, wie das so oft in solchen Fällen ist, sehr schnell abgebrochen in, okay, Hexenglaube, Übernatürliches. Und damit schließt man natürlich eine rationale Begründung aus und verfolgt die dann auch nicht weiter. Weil man kann ja schön auf die Schwägerin, die Cousine, in dem Fall wen auch immer zeigen.
Die vor allem eh schon im Kreuzfeuer stand. Es ist zum Beispiel auch nicht genauer erklärt gewesen, was ihr vorheriger Mann denn durchlitten haben soll. Ich meine, wenn der zum Beispiel krank war und einfach deswegen gelitten hat und man dann sagt, ja, das war bestimmt die, weil die ist ja eine Hexe, dann ist das eh schon mal sehr gemein. Aber da später draus zu machen, die ist in der nahen Verwandtschaft, die sind ja auch nah beieinander und deswegen war sie das, weil sie war das früher auch schon.
Das geht ja auch so schnell. Du hast mir neulich ein Video gezeigt, erinnerst du dich? Von diesem Flurfunk in einem Betrieb, der einfach sehr humoristisch dargestellt wurde. Da kommt die Kollegin rein und sagt, schau, du, die Anna, die ist heute aber sehr still. Und über drei Ecken wird daraus ein, die muss aber schon Depressionen haben, aber die hat schon was gegen uns. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau, deine Kollegen kommen mit deinem Arbeitsverhalten nicht mehr klar. Also eine kurze Sache von, die Anna ist heute gar nicht mit uns, wurde halt in diesem Reel, das wir gesehen haben, zu Personalgespräch mit, mir wird schon weitergetragen, dass du mit deinen Kollegen nicht mehr zurechtkommst oder sie nicht mehr mit dir. Sehr zugespitzt natürlich. Zu den Schafen und Kühen möchte ich noch kurz sagen. Also es gibt wohl sowas wie Headpressing, nennt sich das, wo die ihre Köpfe schon gegen Wände drücken. Ich weiß nicht, ob das wirklich so arg ist oder ob das auch einfach eine Schilderung von damals ist, dass sie sich wirklich den Schädel einschlagen dabei. Was natürlich super gruselig wäre, aber ich meine, ich weiß leider nicht mehr, in welchem das war, aber dass es in irgendwelchen Hexenfilmen, die wir schon mal gesehen haben, auch darum ging, dass das Vieh rasend geworden ist.
Es gibt ja auch solche Erkrankungen.
Aber dass die wirklich mit dem Kopf so doll gegen die Wand hauen, dass sie dann daran sterben?
Also ich habe das schon ein paar Mal in ganz anderem Kontext gelesen, dass es Infektionen gibt, die dann Mensch und Tier dazu bringen, den Kopf die ganze Zeit irgendwo hinzuhämmern. Entweder weil man irrsinnige Schmerzen im Kopf hat und einfach dann in seinem Stupor denkt, okay, damit kann ich diesen Schmerz mildern. Oder, und jetzt würde ich aber abdriften, es gibt ja auch was ist denn das?
Den Zombie-Pilz?
Ja, ganz genau, auf den wollte ich hinaus. Ja.
Ich habe auch die ganze Zeit an den Zombie-Pilz gedacht. Den Ameisen-Zombie-Pilz, der sich da in den Kopf setzt, der ja, glaube ich, auch das Beispiel ist für The Last of Us, für den...
Also ganz, ganz runtergebrochen. Ja, also nagelt uns nicht drauf fest. Ich habe es so im Kopf, dieser Pilz befällt Ameisen oder Insekten, aber ich glaube vornehmlich Ameisen, schaltet irgendwas in deren Gehirnen um, sodass die hoch oben auf die Spitzen von Grashalmen klettern und da oben bleiben, damit sie dort möglichst von Vieh, in dem Fall meistens ja Kühen, gefressen werden. Und damit gelangt die Ameise in die Kuh und damit der Pilz über die Ameise in die Kuh und kann damit wiederum dieses Vieh befallen.
Jetzt hast du's. Vielleicht war das der.
Vielleicht, aber ich glaube, der ist dann wieder schon so arg, dass man sich fragen sollte, warum dann in Anführungszeichen nichts weiter passiert ist bei denen. Weil wir haben ja keine Berichte darüber, dass die wirklich gestorben sind, also die Menschen meine ich jetzt, sondern dass es denen einfach nur nicht gut ging. Dass sie eben katatonisch waren, die Kinder, aber es ist nicht so, dass sie daran gestorben wären.
Das ist eh noch ein guter Hinweis, weil wenn wir darüber sprechen, dass die erste Familie Müller 9 Kinder hatte, da haben wir bei den Formulierungen auch viel rumgetan, weil sich das erst einmal so anhörte, als wären die in diesem Zeitraum deswegen gestorben. Also sie sind in diesem Zeitraum gestorben, aber wenn man sich natürlich auch anschaut, Kindersterblichkeit und solche Themen, dann muss das eben nicht an der, ich mache jetzt so Gänsefüßchen in die Luft, an der Hexerei gelegen haben, sondern es kann auch dafür natürliche Ursachen geben. Und dass aber eine Familie, die sowieso so gebeutelt ist, der das Vieh eingeht, die irgendwie ganz viel Probleme haben, sich da zu versorgen, und dann sterben die Kinder, dass das natürlich insgesamt einfach schlimm ist. Und dann haben sie selber noch irgendwas Körperliches und glauben ja auch daran, dass das so sein könnte. Dann fügt sich das natürlich zu einem echt düsteren Bild zusammen.
Und die Familie selber hat ja gegenüber der Grassin Cousine auch nie den Vorwurf erhoben, dass die den toten Kindern, dass die dafür verantwortlich war.
Wobei sie ja schon gesagt haben, sie soll ihnen keinen Schaden mehr zufügen.
Ja, aber also.
Und das betrifft ja alles.
Mag's, stimmt, mag sein. Ich hätte jetzt aber vermutet, und das ist aber, wir bewegen uns hier generell im spekulativen Bereich, weil es nicht mehr Informationen darüber gibt. Aber ich denke mal, sie hätten viel stärker darüber gesprochen. Oder das hätten wir einfach in den Akten gefunden, das hättest du bei deiner genauen Recherche gefunden, wenn es da auch um Kindstötung ginge. Das wäre, glaube ich, nicht einfach nur quasi so en passant mitgemeint gewesen.
Eine Episode, die mir noch einfällt, betrifft dieses Gespräch mit der Elisabetha, weil sie sollte erst das Haus der Familie Müller-Grass nicht betreten. Da hatte der Adankt vorher mit ihr gesprochen und meinte, ja, hol die einfach zu dir. Und er hatte nämlich einen Plan gefasst. Er wollte sie festnageln. Und bei Festnageln denke ich halt ans Kreuz nageln, Bild an der Wand befestigen, König der Löwen vielleicht auch noch. Aber nicht an das, was er meinte, weil es sollte irgendwie möglich sein, dass du, wenn du durch ein Loch schaust in den Bereich hinein und dann einen Nagel in die Wand schlägst, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, weil von der Praktik hatte ich vorher auch noch nicht gehört, dass du dann das Böse in dieses Nagelloch einschließen kannst. Mhm. Und er hatte quasi die Idee, dass die beiden Frauen drinnen sprechen und er kann das Böse herausziehen. Also er soll sich auch selber als Exorzisten gesehen haben, was ja auch zu dem passt, was eben eingangs auch unsere Frage war. Und das war irgendwie eine Idee, die er hatte. Das ist dann daran gescheitert, dass die Agatha sie erst nicht ins Haus lassen wollte. Und als sie sie dann später doch eingeladen hat, ist die Elisabetha nicht mehr gekommen. Und deswegen haben sie dann vor der Kirche gesprochen.
Ist es nicht auch verrückt oder erstaunlich oder irgendwie auch wieder so logisch erklärbar, dass die Menschen in ihrem verzweifelten Versuch, das Übernatürliche und die Hexen und die Dämonen und den Teufel zu beschuldigen, sich dann aber nicht mit tollen Zaubersprüchen oder irgendwelchen ausgefuchsten Ritualen, also all das, was wir popkulturell in jedem zweiten Dämonenfilm sehen, nicht der aufgezeichnete Pentagrammzirkel auf dem Boden mit mystischen Symbolen und Kerzen und Feuerwerk und was weiß ich nicht alles, die wissen sich alle da nicht zu helfen und kommen dann auf so banale, praktische Dinge wie, ich hau da einen Nagel in die Wand. Das ist doch, das ist ja beinahe schon wieder zynisch, wie runterstilisiert das dann ist. Aus diesem Metaphysischen heraus habe ich halt dann jetzt einen Nagel.
Und vor allem das Gegenüber sagt dann, natürlich, warum ist mir das nicht eher eingefallen?
Ja, ganz klar, der Nagel. Ja, sicher.
Wir könnten jetzt auch noch über Materialien gehen, über Eisen, was auch immer. Aber wie gesagt, ist es an dem Punkt Spekulation. Eine Brücke sei noch geschlagen zur nächsten Folge, die dazu kommt. Der Glaube spielt natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und es wurde ja in diesem Gespräch, in dieser Stellungnahme mit dem Adankt, wurde auch gesagt, sie solle so das Übel in sich selber suchen, was ja eigentlich gar nicht seine Meinung war. Aber was da schon streift, war, wenn man nicht an Gott glaubt, kann es bei sowas keine Heilung geben. Man muss sich darauf verlassen und man muss dem treu sein, dass natürlich diese Segnungen und so weiter was bringen. Und das im Umkehrschluss bedeutet auch, dadurch glaubt man ja irgendwie an das Böse und dadurch können sich gewisse Vorstellungen oder auch Reaktionen natürlich noch verstärken. Das heißt, es ist etwas, was ineinander eingreift und was vor allem in der nächsten Folge auch eine große Rolle spielen wird.
Und nach diesem schönen Cliffhanger, Katharina, verrat uns doch bitte noch, wo man uns sonst noch finden kann.
Das ist kein Cliffhanger, das wisst ihr alle schon. Ihr findet uns nämlich auf Social Media, bei Facebook und Instagram als True Crime Austria und könnt uns eine Mail senden an hinweise@truecrimeaustria.at. Außerdem haben wir auch verschiedene Support-Plattformen, Patreon, Steady und einen Direktlink zu PayPal. Die findet ihr alle in den Shownotes. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine gute, natürlich wenn möglich 5 Sterne mit Kommentarbewertung auf den Podcast-Plattformen hinterlassen wollt. Das hilft uns und dem Format sehr.
Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Hoffentlich auch beim nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.